Wir schreiben das Jahr 2026 und E-Mobilität gehört längst zum Alltag in Europa und ja, weiten Teilen der ganzen Welt. Vor 10 Jahren, als die erste Elektroautomobil erschien, sah das noch anders aus. Darüber sprechen wir heute, also los geht's.
Herzlich willkommen zur neuen Episode des Elektroautomobil-Podcasts. Ich bin Markus Zacher, Chefredakteur des Magazins Elektroautomobil.
Und ich bin Valentin Buss, Zukunftsforscher mit fast 20 Jahren Branchenerfahrung.
Heute werfen wir mal einen Blick zurück in die Vergangenheit. Der Grund dafür, den habt ihr vielleicht schon im Titel des Podcasts erkennen können. Aber bevor wir das tun, werfen wir erstmal einen Blick in die neue Ausgabe der Elektroautomobil, die Jubiläumsausgabe. Und schauen uns mal an, was wir da alles so an Content wieder vorbereitet haben. Ja, schon auf dem Cover sieht man, dass wir da einen Dreier-Test durchgeführt haben. Und zwar mit 3 elektrischen Premium-Limousinen der Mittelklasse. Einmal der Mercedes CLA als Newcomer, der sich jetzt da frisch eingebracht hat mit 800 Volt-Technik. Und den haben wir gegen 2, ich sag mal, Platzhirsche antreten lassen, den BMW i4. Und das Tesla Model 3. Und das sind ja so typische Limousinen, die man für die Langstrecke nutzen will, wo es auch vor allem auf Effizienz und Reichweite ankommt. Und da waren wir natürlich sehr gespannt, wie sich der CLA mit 800 Volt Bordnetz und den neuen E-Motoren, der neuen Plattform da schlägt. Was das Ergebnis ist, das erfahrt ihr in der aktuellen Ausgabe. Außerdem, unser Hauptcover-Thema ist der neue Formel E-Rennwagen der 4. Generation. Die Formel E ist ja inzwischen schon in der 12. Saison angekommen und wenn die jetzt ausläuft, dann gibt es mal wieder einen Wechsel der Technik. Dann kommen nämlich neue Rennwagen zum Einsatz. Das ist dann die Generation 4, die ab Ende des Jahres in der 13. Saison dann an den Start gehen wird. Und diesen Umschwung mit der neuen, deutlich verbesserten Technik, die viel mehr Leistung hat, viel höhere Geschwindigkeiten ermöglicht, größeren Stellenwert Richtung Effizienz auch legt. Da wird erstmals Opel in die Formel E einsteigen. Und ich habe mit einigen Opel-Verantwortlichen des Rennteams gesprochen. Und wir waren auch dabei, als der Formel E-Rennwagen vorgestellt wurde und wie der sich so im Vergleich mit den älteren Modellen schlägt, das erfahrt ihr auch in der neuen Ausgabe. Ja, dann haben wir natürlich noch viele weitere Themen vorbereitet. Zum Beispiel haben wir uns verschiedene smarte Stromtarife angeschaut, bei denen ihr richtig Geld sparen könnt, wenn ihr so einen Tarif abschließt und dann intelligent euer Auto laden lasst. Wichtig dafür ist natürlich immer das Smart Meter, über das wir ja hier auch im Podcast schon häufiger gesprochen haben. Mhm. Ein weiterer Aspekt im Magazin bei uns sind ja auch immer so die kleineren E-Fahrzeuge, in dem Fall die Kick-Scooter. Und Valentin, da hast du dir mal angeschaut, was es so an neuen E-Scootern auf dem Markt gibt und wie die sich so positionieren. Also, dass man so ein bisschen einen Berater auch an der Hand hat. Ja, welches Modell eignet sich denn eigentlich für welchen Anwendungszweck? Das macht ja einen Unterschied, ob man den mit in die Bahn nehmen will oder quer durchs Gelände damit heizen möchte.
Genau. Ja, und ansonsten auf dem Cover natürlich auch ganz groß zu sehen, das Thema 10 Jahre Elektroautomobil Magazin. Das heißt, es gibt in der Zeitschrift einen schönen Rückblick mit den allen Covers über die 10 Jahre, ein paar Fun Facts. Und trotzdem wollen wir heute das nochmal darüber hinaus, was in der Zeitschrift steht, ein bisschen vertiefen, was sich so getan hat in den letzten 10 Jahren. Natürlich auch ein bisschen, wo die Elektromobilität damals stand, als es losging im Mai 2016. Denn das ist jetzt eben auch schon ganz schön lang her und ich habe selbst versucht, mal zurück zu überlegen, wo war ich denn da im Hinblick auf Elektromobilität gerade unterwegs? Was wusste ich da schon? Was habe ich damals schon für Berührungspunkte gehabt? Und ich glaube, mit Elektroautos noch relativ wenig. Das Einzige waren wahrscheinlich Carsharing-Fahrzeuge. In Stuttgart gab es ja diese Car2Go-Smarts, die in Stuttgart auch alle elektrisch waren. In anderen Städten waren die ja teilweise sogar noch mit Verbrennungsmotor. Das war so meine erste Berührung eigentlich. Oder dann eben auf 2 Rädern das Pedelec E-Bike, wo ich 2016, glaube ich, auch noch ein Exot war, dass ich überhaupt mir so ein Ding angeschafft habe. Damals hat man noch gesagt, das ist was für Rentner, die nicht mehr gescheit Fahrrad fahren können. Aber ich weiß noch, ich hatte das dann mal bei der Arbeit mit und dann haben andere Kollegen das ausprobiert und fanden das so cool, dass ein Jahr später dann das halbe Team ein E-Bike hatte. Also das hat sich dann eben auch durchgesetzt, weil es einfach Spaß macht.
Ja, ich glaube, das war bei mir zu dem Zeitpunkt nämlich recht ähnlich. Also ich hatte da noch kein E-Bike, das habe ich tatsächlich erst auch vor kurzem angeschafft, aber ich bin zum ersten Mal ein E-Bike gefahren, das dürfte so in dem Zeitraum gewesen sein, und zwar von Smart. Die hatten damals ein eigenes E-Bike im Programm gehabt. Das war eigentlich ganz cool, von optisch. Aus heutiger Sicht natürlich mit der Konfiguration, wie es damals war, nicht mehr vergleichbar, aber das war so unglaublich, wie schnell man damit plötzlich die Berge hochgekommen sind. Mhm. Und als ich danach auf mein normales Mountainbike umgestiegen bin, dachte ich wirklich, da ist irgendwas, da ist der Reifen kaputt oder irgendwie, als wenn der komplett platt gewesen wäre. Mhm. Wie mühselig es plötzlich war, loszufahren. Und das war auf jeden Fall damals auch schon so ein Berührungspunkt. Aber Car2Go kann ich mich auch gut erinnern. Das war immer eine Möglichkeit, elektrisch zu fahren. Und aber auch von Berufswegen gab es dann hier und da Möglichkeiten, mal ein E-Auto zu fahren. Und ich glaube auch, was für viele so ein Einstieg auch war, wenn sie irgendwann mal mit einem Tesla gefahren sind, diese krasse Beschleunigung. Und ich glaube, damals war das Model S eher noch so bei 4-5 Sekunden. Das sind ja heute Werte von 0 auf 100, über die man sich gar nicht mehr Gedanken macht, weil das ja gefühlt so jedes dritte E-Auto inzwischen schafft.
Ja, aber damals natürlich irgendwie die einzige Möglichkeit für, ich sag mal, unter 100.000 Euro irgendwie so eine Beschleunigung zu erleben.
Genau, absolut. Das war ja auch, das hatten wir ja auch schon in einigen oder anderen Podcasts, wo wir mit unseren Gästen drüber gesprochen haben, wie sie da zur E-Mobilität gekommen sind, dass dann plötzlich so eine Limousine, die gar nicht mal so spektakulär aussieht, jeden zweiten Sportwagen mehr oder weniger problemlos abzieht. Und das war sicherlich auch ein großer Enabler für die E-Mobilität. Und deswegen war das natürlich dann auch eine große Revolution quasi schon, als Tesla das Model 3 vorgestellt hat. Und dass deshalb auch auf dem Cover der ersten Elektroautomobilausgabe groß drauf gelandet ist. Denn zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht wirklich bezahlbare und langstreckentaugliche E-Autos. Also langstreckentauglich schon, das Tesla Model S und das Model X, aber halt nicht unbedingt bezahlbar. Mhm. Und alles, was günstiger war, waren dann halt eher so ein paar Kleinwagen und Kompaktwagen. Und die Versprechungen, die Elon Musk damals gemacht hat, die waren natürlich extrem beeindruckend. Also mit deutlich über 300 Kilometern, 350 Kilometer Reichweite und das nach US-Norm gemessen, also was quasi ja dann auch meistens der realen Reichweite entspricht. Und wir hatten in der ersten Ausgabe da auch schon eine Zahl drin, dass es im, das muss so April, Mai gewesen sein, über 400.000 Vorreservierungen für das Model 3 gab oder Model 3, ich sage ja immer Model 3, auch wenn es nicht ganz konsequent ist. Also der Hype um das Auto war schon gigantisch. Ich glaube, so ein hohes Interesse gab es nie zuvor an einem Elektroauto. Hm.
Ja, und man muss sich halt auch vor Augen halten, dass die Konkurrenz in dem Preisbereich, in dem dann das Model 3 angekündigt wurde, eher so in einer Reichweitendimension von ungefähr 200 Kilometern lag, realistische Reichweite. Damals gab es ja noch die NEFZ-Reichweiten, NEFZ, der alte Testzyklus, der fernab jeder Realität war, wo man dann im Winter auch mal schnell 50% abziehen musste. Und das andere Thema war natürlich auch die Ladeinfrastruktur. Bei Tesla mit den Superchargern hatte man eigentlich exklusiv die Möglichkeit, dann auf der Langstrecke auch wirklich flächendeckend schnell zu laden. Schnellladepunkte, die klassischen DC-Lader hatten damals 50 kW Leistung und die gab es auch nicht an jeder Raststätte. Also da musste man sich damals schon auch umgucken und gut planen. Und da hatte Tesla eigentlich wirklich so ein extremes Alleinstellungsmerkmal. Ich würde sogar sagen, es war eigentlich eine Zweiklassengesellschaft in der Elektroauto-Welt. Es gab Tesla und es gab den Rest.
Ja, das ist definitiv so. Du hast ja gerade gemeint, die meisten Autos hatten so 200 Kilometer. Ich würde ja sogar sagen, die hatten eher so 100 Kilometer. Ja. Und manchmal, wenn man Glück hatte, ist man mit sehr sparsamem Fahren, was damals ja auch wirklich noch ein richtiger Sport war, dann auch mal auf Richtung 200 mit dem einen oder anderen Modell konnte man das schon schaffen. Aber viele Modelle waren eben wirklich nur so bei ein bisschen über 100, 150. Also die Reichweiten waren wirklich gering, wobei ich es auch immer noch faszinierend finde, wie viele Leute dann auch mit den kleineren Reichweiten gut zurechtgekommen sind, die ja dann auch schnell angestiegen sind. Deswegen, wenn man sich heute so über Autos lustig macht, neue E-Modelle, die dann vielleicht nur 200, 300 Kilometer nach WLTP schaffen Und wir eigentlich auch in unseren Messungen mal sehen, dass man die im Alltag, im Pendelverkehr auch durchaus realistisch schaffen kann, dann ist das gar nicht so unfassbar wenig. Also man kann damit schon zurechtkommen. Es ist natürlich immer so ein bisschen ein Komfortthema und natürlich der wichtige Punkt, man muss zu Hause laden können. Ich glaube, damals gab es so gut wie keinen Elektroautofahrer, der nicht eine eigene Ladestation hatte, weil es einfach wesentlich war, dass man mehr oder weniger jeden Tag lädt. Aber ich denke deswegen auch, dass auch heute, wenn jetzt eben diese vielen kleineren bezahlbaren E-Autos kommen mit kleinen Akkus, dass die durchaus für viele völlig ausreichend sein können. Aber klar, wenn man regelmäßig außerhalb laden muss, dann ist es vielleicht auch sinnvoll, ein Modell mit etwas größerem Akku zu investieren, die es halt damals schlichtweg noch gar nicht gab.
Ja. Die meistverkauften Elektroautos, bis das Model 3 dann aber auch wirklich ausgeliefert wurde, was ja dann auch wirklich noch ein ganzes Jahr gedauert hat in Deutschland, waren aber die besagten Kleinwagen mit eher 100 Kilometer Reichweite, wie zum Beispiel eben Renault Zoe.
Ja, die Renault Zoe, die war lange Zeit extrem beliebt, war mehrfach so Topseller in Europa, auch in Deutschland, auch noch sehr lange. Die wurde ja wirklich lang gebaut, war ja auch zu dem Zeitpunkt schon eine Weile auf dem Markt. Und das hat sich dann erst wirklich ja mit den Teslas geändert, dass die dann regelmäßig, bis heute ist ja das Tesla Model Y dann entsprechend in Europa regelmäßig das meistverkaufte E-Auto. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere auch noch, das ist noch gar nicht so lange her, das war 2023, als das Tesla Model Y sogar das weltweit meistverkaufte Auto überhaupt war, egal, unabhängig vom Antrieb. Mhm. Also da hat sich natürlich auch schon enorm viel getan. Aber ja, diese Demokratisierung des Langstreckenautos hat auf jeden Fall das Model 3 den Weg bereitet. Es hat, glaube ich, sogar noch länger gedauert, als bis es dann in Deutschland oder in Europa ausgeliefert wurde. Also es hat 2017 ging es dann los mit der Auslieferung in den USA. Das waren dann so die ersten Handvoll, die dann rausgingen. Es wurde ja dann genau getrackt, welche Seriennummern die Autos hatten. Und dann konnte man mit seiner Reservierungsnummer so grob abschätzen, an welchen Stelle man steht. Und das war ja natürlich auch eine Zeit, wo Tesla kurz vorm Untergang vielleicht sogar stand, weil große Investitionen getätigt wurden in die ganzen Fabriken, aber eigentlich doch die Autos noch nicht ausgeliefert wurden und damit noch kein Geld reinkam so richtig. Und das war schon eine heikle Zeit, wo mir auch nicht ganz klar war, ob Tesla das jetzt überlegen wird oder nicht, weil das war wirklich wie das Wetter wurde darauf geschaut, wie die Produktionszahlen vom Model 3 hochgingen. Und das muss man Tesla lassen. Das haben sie relativ schnell dann auch gut skalieren können. Ja. Auch wenn die ersten Modelle schon noch viele, ja, kleine Macken oder auch größere Macken hatten, die man aber, ja, sukzessive ausgemerzt hat. Und ich meine, das Modell wird bis heute produziert, auf prinzipiell der gleichen Plattform. Klar, mit anderen Batterien. Man hat viele, viele Detailarbeit gemacht. Die Karosserie wurde ein bisschen modifiziert. Aber im Großen und Ganzen ist es immer noch dieselbe Plattform, die bis heute vom Band läuft und wie wir in unserem Dreiertest ja auch sehen konnten, sich gar nicht mal so schlecht schlägt, obwohl das ja inzwischen bald 10 Jahre alt ist.
Werbung.
Ja, viele von euch lesen vielleicht schon regelmäßig die Elektroautomobil, das Magazin. Da kriegen wir auch immer mal wieder die Frage zu, wo und wie kann ich das dann eigentlich am besten beziehen, das Heft. Also natürlich gibt es das Magazin einerseits am Kiosk und ja, Zeitschriftenhandel. Aber es gibt natürlich noch eine Möglichkeit, das ganz bequem nach Hause geschickt zu bekommen. Und zwar, das ist das Elektroautomobil-Abo. Das könnt ihr abschließen auf der Homepage elektroautomobil.com. Und da gibt es dann den Reiter Abo-Shop oder ihr geht direkt darauf hin, elektroautomobil.com/abo-shop. Und da könnt ihr euch das Jahresabo klicken. Der Vorteil dabei ist, ihr bekommt das Heft kostenlos nach Hause geliefert, zahlt also keinerlei Versandgebühren, müsst euch dann nicht mehr auf die Suche machen oder zum Kiosk fahren, sondern kriegt es einfach bequem nach Hause geliefert. Wenn es noch schneller haben wollt, dann könnt ihr auch das E-Paper-Jahresabo abschließen. Das ist sogar ein bisschen günstiger und dann könnt ihr die Elektroautomobil zum Beispiel auf eurem Smartphone, eurem Tablet oder natürlich auch auf eurem Desktop-Computer lesen. Und wenn ihr die Elektroautomobil sowohl digital als auch im Print lesen wollt, dann gibt es auch noch die Möglichkeit, das Kombi-Jahresabo abzuschließen. Da spart ihr dann auch noch Geld im Vergleich zum Einzelkauf. Das alles, wie gesagt, findet ihr im Abo-Shop von Elektroautomobil. Und jetzt wünsche ich euch wieder viel Spaß beim Zuhören des Elektroautomobil-Podcasts.
Tatsächlich erinnere ich mich auch, dass eigentlich noch bis Ende des letzten Jahrzehnts nicht ganz sicher war, ob Tesla finanziell das tatsächlich überlebt oder nicht. Die haben ja auch die ersten 10 Jahre, glaube ich, keinen Gewinn gemacht. Und es ist am Ende vermutlich wirklich Elon Musks Fähigkeit, seine Vision dann eben wirklich an die Investoren ranzubringen und denen über praktisch eine Dekade immer wieder neues Geld zu entlocken, um diese Vision dann irgendwann Realität werden zu lassen, zu verdanken, dass Tesla das eben überlebt hat. Also da muss man schon sagen, mit einem anderen CEO, der vielleicht an der einen oder anderen Ecke etwas ehrlicher gewesen wäre, hätten es dann vielleicht weniger Investoren geglaubt an diese Vision und dann hätte Tesla durchaus auch pleite gehen können in der Zeit. Jetzt sind wir lange über diesen Punkt drüber. Aber ja, vor 10 Jahren oder auch noch vor 7, 8 Jahren war das durchaus noch nicht ausgemachte Sache.
Nee, absolut. Also das war natürlich immer so ein bisschen ein Auf und Ab. Aber ja, Tesla hat es dann zwischendurch zum größten E-Auto-Hersteller der Welt geschafft. Mittlerweile wurden sie abgelöst von BYD. Das ist, glaube ich, eine Marke, die man damals noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Wobei sie schon in der ersten Ausgabe auftaucht. Sie wird hinten, gab es dann schon das Modell BYD E6. Das war so ein Kompaktwagen, der aber eigentlich eher so als gewerbliches Fahrzeug in Europa verkauft oder in Deutschland verkauft wurde, an Taxiunternehmen zum Beispiel. Ich habe so einen, ich weiß nicht, vielleicht einmal, wenn überhaupt, auf der Straße gesehen hier. Aber klar, die BYD gab es damals schon, aber haben eben noch keine wirkliche Rolle gespielt. Inzwischen ist der größte E-Auto-Hersteller der Welt. Hat jetzt kürzlich Tesla abgelöst. Also da ist auch wieder eigentlich spannend zu sehen, wie krass diese Dynamik ist. Wir reden über 10 Jahre, das sind 1,5 Modellzyklen und bei vielen Modellautos ist das quasi immer noch dasselbe Modell seitdem. Und trotzdem sind so viele Marken erschienen, hinzugekommen, nach Europa gekommen, aber auch schon wieder verschwunden. Und auch da gibt es natürlich in der ersten Ausgabe das ein oder andere Fahrzeug, auf das man damals gewartet hat, ob es kommt, was dann aber nie kam. Aber so manch anderes wiederum hat es dann auch geschafft. Und was ich, finde ich, da auch nochmal ganz spannend finde, dass wir damals auch schon die Zweiräder drin hatten. Mhm. Und der Tesla unter den Zweirädern, das ist ja Zero Motors oder Zero Motorcycles, besser gesagt. Und die gab es damals auch schon. Die gab es auch schon davor. Also die haben Anfang der 2010er Jahre ungefähr angefangen. Und damals waren schon die Zero SR und die Zero S drinne, also die Naked Bikes, die ja dann auch relativ lange so in der Form mit dem Rahmen produziert wurden. Mhm. Und ja, bis vor kurzem ja dann auch in der A1-Klasse unterwegs waren. Also auch da, auch kalifornisches Unternehmen hat es bis heute geschafft, wenngleich der Motorradmarkt, der Elektromotorradmarkt bis heute noch nicht ja die Dynamik zeigt, die es beim PKWs gab. Da hat sich das ganz anders entwickelt. Aber trotzdem waren damals schon durchaus sehr, sehr taugliche E-Motorräder erhältlich.
Ja, ein kleiner Fun-Fact am Rande dazu. Ich habe mal mit einem Motorradredakteur gesprochen in einer der letzten Testfahrten. Und er meinte, als er die erste Zero-Probe gefahren ist, da war das praktisch unfahrbar. Das war richtig schlecht, hat er gesagt. Und die Zero-Motorräder haben sich aber dann eben auch über die Zeit, über die ja, Verbesserungen und die Lerneffekte, die man natürlich bei der Firma dann auch hatte als Pionier, nach und nach extrem verbessert. Und heute sind das sehr ausgereifte Motorräder, weshalb Zero halt auch in dem schwierigen Feld der Elektromotorräder jetzt bestehen kann, während viele andere ja dann leider schon Insolvenz anmelden mussten zwischenzeitlich.
Ja, der Motorradmarkt oder der Zweiradmarkt allgemein, der ist dann wirklich nochmal eine ganze Ecke dynamischer gewesen in letzter Zeit als der PKW-Markt. Aber um vielleicht so ein bisschen das Jahr 2016 auch mal hier abzuschließen, vielleicht noch eine Zahl, die ich da rausgesucht hatte. Im ersten Halbjahr 2016 wurden in ganz Europa 50.000 Elektrofahrzeuge neu zugelassen. Und nur mal so zum Vergleich, jetzt im ersten Quartal 2026, also nur allein im ersten Quartal, waren das europaweit die 11-fache Anzahl, also rund 550.000. So, und wenn wir das jetzt, ich glaube, das kann man jetzt mindestens mal linear extrapolieren, besser gesagt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in dem ersten Halbjahr über 1 Million E-Fahrzeuge in Europa neu zugelassen haben. Und das im Vergleich zu 50.000, also eine Verzwanzigfachung. Und das darf man auch nicht vergessen, wenn man immer mal so, ja, aber die E-Autos, die sind ja nur irgendwie 20% oder 15% oder was auch immer für einen Anteil dann gerade in der jeweiligen Region ist. Aber es ist noch nicht so lange her, da war es noch nicht mal 1%. Und diese Dynamik, die ist dann doch extrem beeindruckend, denn ich glaube, die gab es in der Form noch nie auf dem europäischen Automobilmarkt.
Genau, und wir hatten gerade schon, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, drüber gesprochen. In Norwegen, was ja so der Vorreitermarkt war für Elektromobilität, da war tatsächlich vor 10 Jahren der Elektroautoanteil ungefähr so hoch wie heute in Deutschland beispielsweise. Und heute liegt ja Norwegen bei knapp unter 100%, sagen wir es mal so. Das heißt, wenn man das wiederum überträgt, könnte man davon ausgehen, ja, in 10 Jahren sind wir in Europa dann vielleicht auch endlich da insgesamt oder zumindest ja in Deutschland, Österreich, Schweiz, dass wir über 80-90% dann batterieelektrisch unterwegs sind.
Genau, zumindest bei den Neuzulassungen. Ja. Der Stand schaut ja da mal noch ein bisschen was anderes aus. Und ja, Bestand ist vielleicht auch nochmal ein gutes Stichwort. Da gab es auch lange Zeit dieses Ziel, 1 Million Elektrofahrzeuge auf den deutschen Straßen zu haben. Das wollte man 2020 erreichen. Das war so eine gesetzte Marke. Damals wurden Elektrofahrzeuge immer noch unisono oder zusammengenommen gesehen, BEV und PHEV und natürlich auch Brennstoffzelle, wobei die ja damals schon keine große Rolle gespielt haben. Heute ist es ja nicht viel anders. Also das heißt, BEV und PHEV 1 Million Ende 2020. Das hat nicht ganz geklappt. Das wurde gerissen. Das ist man auch lange von ausgegangen. Wobei das Ziel dann gar nicht so viel später erreicht wurde. Und zwar hat man das dann im Juli 2021 geschafft. Also im Prinzip mit 7 Monaten Verzögerung, wenn man sagt, gut, 2020 geht der bis zum 31.12.2020, dann hat man es um 7 Monate gerissen, war dann doch gar nicht so schlecht dafür, dass er dann die ganze Gemengelage doch immer sehr, ja, oder nicht gerade pro BEV lange Zeit war. Also die Kunden waren dann doch immer sehr verunsichert. Die Autohersteller konnten nicht die richtigen Produkte in der Menge liefern. Es gab viele Ankündigungen und so weiter, aber natürlich auch massenhaft negative Berichterstattung über E-Autos. Und das war vielleicht auch immer die Aufgabe auch von Elektroautomobil, dieser oft auch auf starker Unkenntnis basierenden Berichterstattung ein bisschen was gegenzusetzen, die Fahrzeuge so zu betrachten, wie sie sind und nicht immer nur darüber zu berichten, dass man stundenlang an der Ladesäule steht, weil das war auch schon 2016 nicht notwendig, dass man stundenlang laden muss, um mit einem E-Auto längere Strecken zu fahren.
Genau. Du hast ja gerade gesagt, Plug-in-Hybride wurden damals auch noch mit reingerechnet und tatsächlich waren ja anfangs auch in der Zeitschrift Plug-in-Hybride noch mit dabei, was sicher auch daran lag, dass es halt nicht genug batterieelektrische neue interessante Modelle gab, um eine ganze Zeitschrift zu füllen.
Ja, das war sicherlich auch ein Grund. Also 2016, vielleicht so ein bisschen zu unserer Historie. Ich hab da noch nicht für die Elektroautomobil gearbeitet. Ich habe 2019 meinen ersten Artikel dazu geschrieben in der ersten Ausgabe. Da ging es dann über 800 Volt. Das war eigentlich auch ein guter Punkt, weil da dann auch, weil klar war, dass Porsche mit dem Taycan kommen wird, als erstes 800-Volt-Fahrzeug überhaupt. Das ist eigentlich auch, finde ich, ein wichtiger Meilenstein in der ganzen Entwicklung. Und hat er dann damals so ein bisschen erläutert, ja, warum macht man überhaupt 800 Volt? Was sind da die Vorteile gegenüber 400 Volt? Es gab damals ja auch schon viele Stimmen, die gesagt haben, was will man überhaupt mit so viel Ladeleistung? Also das braucht man doch nicht. Und das gab es aber auch schon, als Tesla mit 100 kW am Supercharger angefangen hat, dass Leute geschrieben haben, ja, 50 kW reichen doch völlig aus, alles andere überlastet unsere Stromnetze. Und heute müssen wir ja schon fast mit manchen Modellen Richtung 500 kW Lader eigentlich gucken oder noch stärkeren 600 kW. Und ich denke, da werden wir das Ende der Fahnenstange noch gar nicht ganz erreicht haben. Aber ja, das war auf jeden Fall mit 800 Volt auch ein wichtiger Meilenstein. Und ich habe dann die Chefredaktion mit dem Jahr 2020 übernommen. Und damals haben wir dann auch entschieden, weil einfach die Anzahl der BEV-Modelle enorm gestiegen ist, den Plug-in-Hybrid rauszunehmen. Das wurde auch immer mehr so ein Standardantrieb. Also es war dann doch immer mehr Verbrenner und weniger Elektro. Der war zwar überall drin in jedem zweiten Auto, aber die verglichen mit den doch dann schon vernünftigen Reichweiten, die viele Elektroautos geschafft haben, war einfach der Unterschied dann zu groß. Und dann haben wir gesagt, nee, wir fokussieren uns jetzt hier rein auf die emissionsfreie Mobilität. Und wir gucken uns nur noch batterieelektrische Fahrzeuge an oder auch noch Brennstoffzelle, wenn sie dann vereinzelt da mal auftreten. Und das ziehen wir eigentlich bis heute mit sehr, sehr wenigen Ausnahmen in Sonderfällen, wie so Flugzeugen oder sowas in der Richtung, im Prinzip durch.
Ja, und 2020 war dann, glaube ich, auch mein erster Beitrag für die Elektroautomobil. Ein Artikel zur damals noch Harley-Davidson Livewire, die ja inzwischen dann auch ausgekoppelt wurden als eigene Marke. Und dann haben wir, glaube ich, im selben Jahr auch noch den Podcast, den wir davor eigentlich so als Spaßprojekt gestartet hatten, unter Generation Strom, dann umgezogen auf den Elektroautomobil-Podcast, der dann jetzt seit über 130 Folgen auch schon besteht.
Ja, genau, der ist auch schon eine ganze Weile dabei und die erste Folge kam im Juli 2020 raus. Ja, also sind jetzt auch schon 6 Jahre mit dabei mit dem Podcast und haben das auch nochmal ein bisschen immer weiterentwickelt, auch die Intensität da erhöht in dem Bereich.
Ja, und was 2020 dann zum Ende hin zumindest anfing, war, dass dann tatsächlich die chinesischen Automarken auch vermehrt auf den europäischen oder auch deutschen Markt gedrängt sind. Davor war das ja wirklich eher eine Randerscheinung. Und da sieht man dann aber, wie schnell das gehen kann, weil heute ist es eben keine Randerscheinung mehr. Die chinesischen Autohersteller treiben, man könnte fast sagen, treiben den Rest der Welt jetzt so ein bisschen vor sich her. Und damals war das aber noch sehr experimentell. Also der iWays U5 damals, Ende 2020, hatte zum Beispiel als Vertriebspartner keine eigenen Niederlassungen, sondern eine Elektronikmarktkette, den Euronix, wo die Autos dann teilweise auf dem Parkplatz irgendwie standen und man drinnen fragen musste, ob man den mal probefahren kann. Und die Kollegen von der Elektronikmarktkette sich dann aber unter Umständen gar nicht mit dem Auto auskannten und einem nicht mal sagen konnten, wie die Reichweite ist oder wie man den lädt oder so. Also das war schon sehr interessant damals.
Ja, ich glaube, der Ansatz, der hat sich nicht als erfolgreich erwiesen, wie wir heute sehen. Und ich kann es auch nachvollziehen. Ich habe mir damals auch mal bei so einem Euronix einen iWays U5 zeigen lassen, einfach mal so, um zu gucken, wie sie das machen. Und ja, ich kann das bestätigen, was du schilderst. Die VerkäuferInnen waren da meistens Verkäufer, muss man schon ehrlich sagen, waren da nicht so versiert. Und ich glaube, das hat einfach da irgendwo auch die Motivation gefehlt, das Produkt so richtig zu präsentieren. Aber klar, wenn man jetzt damals hat man vielleicht sagen, ja, wie soll das hier alles werden mit so einem Vertrieb und das Auto, es war vielleicht auch eher so mittelmäßig. Aber das sind, liegen jetzt 6 Jahre dazwischen oder nicht mal. Wir reden eigentlich eher so über 5,5 Jahre. Was sich seitdem getan hat, das ist wirklich beeindruckend. Die Autos aus China sind mittlerweile aus unserem Magazin auch nicht mehr wegzudenken, weil es einfach so viele Marken, so viele Modelle gibt, die es da abzudecken gilt und vorzustellen gilt. Es kommt ja fast in jedem Heft haben wir inzwischen eine neue Marke, die nach Europa kommt. Und das ist ja dann immer noch nur die Spitze des Eisbergs, die eben den Export nach Europa wagt und dann auch speziell auf den schwierigen deutschen Markt. Aber man sieht, dass es eben doch ein wichtiges Ziel ist, hier Fuß zu fassen und die Produkte auch dafür anzupassen. Und das zeigt eigentlich auch, wie lernfähig die chinesischen Autohersteller sind. Die reagieren extrem schnell und viele Punkte, über die man sich am Anfang da vielleicht noch belächelt hat, die wurden mittlerweile mit Bravour gelöst. Teilweise, also es ist immer öfter so, dass ich sagen muss, dass ein chinesisches Modell in bestimmten Aspekten hier den europäischen Wettbewerb locker abhängt. Sei es so Sachen wie Materialauswahl oder auch mal das Schnellladen oder je nach Modell gibt es schon so ein paar Punkte, wo man wirklich sehr beeindruckt ist. Wenngleich natürlich da auch noch nicht vielleicht in allen Punkten dieselbe, der Anspruch genauso erfüllt wird. Aber Richtung Preis-Leistungs-Verhältnis und so weiter sind die chinesischen Autohersteller auf jeden Fall weit nach vorne gedrungen und nehmen jetzt vielleicht sogar ein bisschen die Rolle ein, die lange Zeit Tesla hatte, also nämlich die Elektromobilität noch weiter so zu demokratisieren.
Ja, und China ist natürlich nicht nur als Hersteller, sondern auch als Abnehmer von Elektroautos weltweit jetzt inzwischen einfach der wichtigste Markt. 2024 hatten wir erstmals die Marke, dass in einem Jahr 10 Millionen oder über 10 Millionen Elektroautos verkauft wurden. Und davon aber mehr als die Hälfte allein in China.
Ja, das ist der dominierende Automarkt. damals schon gewesen, heute immer noch. Aber wenn wir uns das mal so Revue passieren lassen, wo wir eben noch vor 10 Jahren standen, sind das wirklich gigantische Zahlen. Also es ist wirklich im absoluten Mainstream. Ein Aspekt, der natürlich da auch beiträgt, ist die Ladeinfrastruktur, die seitdem enorm ausgebaut wurde. Wir hatten dazu auch mal eine Zahl im 2017er Ausgabe. Und zwar, dass es dort Anfang 2017 in Deutschland ganze 6200 Ladestationen gab. Und in Österreich waren es 1500. Also im Verhältnis so zum Größe der Länder war Österreich da schon besser abgedeckt. Mhm. Und das sind natürlich mal trotzdem extrem wenig. Also wenn man das über das ganze Land verteilt, da ist die Abdeckung doch noch sehr niedrig. Das hat sich dann aber schnell verändert. Also schon 2022, 5 Jahre später, da hat sich die Anzahl mehr als verzehnfacht. Und jetzt gab es gerade recht aktuelle Zahlen im April, dass in Deutschland über die Marke von über 200.000 öffentlich registrierten Ladepunkten erreicht wurde. Ja, das sind schon ganz andere Hausnummern, über die wir hier reden. Und inzwischen sind wir sogar eher in der Diskussion, ob wir nicht zu viele Ladepunkte haben. Wenn man sich die Dynamik der letzten Jahre anguckt, dann ist es vielleicht aktuell, mögen die ein bisschen unterausgelastet sein. Das wird sich aber sicherlich auch wieder schnell in den nächsten Jahren dann ändern, wenn das so weiter anhält.
Das ist ja auch je nachdem, wen man fragt. Wenn man jemanden fragt, der noch kein E-Auto hat, dann wird er sagen, wir haben noch nicht genug Ladepunkte. Ein anderer Aspekt ist aber auf jeden Fall natürlich auch die Zugänglichkeit dieser Ladepunkte. Wenn ich mir überlege, wie das eben vor 10 Jahren war, dass ich noch nicht dieses einwandfreie Roaming hatte, dass ich mit fast jeder Ladekarte an fast jeder Ladesäule laden kann, wie das heute der Fall ist. Es gab da ein paar Anbieter, die das schon sehr gut angeboten haben, wo man dann aber natürlich auch deren Preisen ausgeliefert war. Also Beispiele waren Plug Surfing oder damals das New Motion Angebot, heute Shell Recharge. Und wie gesagt, die Tesla-Ladesäulen waren exklusiv für Tesla damals. Das hat sich ja jetzt inzwischen auch geändert. Das heißt, heute ist es auch wesentlich einfacher, egal wo man ist, im Umkreis irgendwo eine funktionierende Ladesäule zu finden, die nicht belegt ist und die auch mit der eigenen Ladekarte dann funktioniert.
Ja, da erinnere ich mich auch noch dran, dass ich eigentlich, wenn ich mit meinem damals mit dem E-Smart unterwegs war, immer so einen Satz Ladekarten hatte und dann hat man so ein bisschen durchprobiert, welche denn funktioniert. Es gab aber halt auch noch so vereinzelte Säulen, die waren kostenlos. Da konnte man nur anstecken und dann haben die losgeladen oder musste irgendein RFID-Chip ranhalten. Das konnte sonst was sein. Mhm. Hauptsache, das wurde sozusagen freigeschaltet. Die waren so eine Art Messemodus und dann konnte man da kostenlos laden. Das ging ja teilweise auch noch damals bei den Supermärkten, bei einigen Supermarktketten, wo man kostenlos laden konnte und sich da so mancher mit seinem Tesla Model S mit großem Akku über die Stunden dann da den Akku vollgehauen hat.
Ja.
Insofern ist manchmal auch ganz gut, wenn sowas dann durchaus mit fairen Preisen belegt ist. Was wir aber heute, finde ich, haben, dass man, wenn man günstig laden will, dann doch wieder irgendwie 5 Ladekarten braucht, weil halt dann mehr oder weniger für jeden Anbieter braucht man seine eigene Karte, um den besten Preis zu bekommen. Darüber haben wir ja auch erst vor kurzem in der Episode 127 ausführlich gesprochen, woran das lag. Also das Thema Roaming, finde ich, das funktioniert inzwischen sehr gut. Das ist wirklich eine Ausnahme, nur dass irgendwo jetzt eine Karte vielleicht nicht geht. Das funktioniert ja inzwischen europaweit sehr, sehr gut. Aber die Preistransparenz ist bis heute wiederum auch noch nicht wirklich gelöst. Also das ist sicherlich auch noch eine Baustelle, die gelöst werden muss oder beackert werden muss, um den Hochlauf weiter zu verbessern und das in Zugänglichkeit dazu erhöhen.
Genau. Und weil dieses ganze Ladethema zwar heute schon einfacher ist als damals, aber immer noch den einen oder anderen Fallstrick bereithält, haben wir jetzt auch eine große Ladeserie gestartet hier im Podcast. Der erste Teil ist schon erschienen, das ist die Folge 131. Aber wir machen da weiter und werden auch zum Beispiel Themen wie Roaming tiefer erklären, behandeln. Und da dürft ihr schon gespannt sein, was in den nächsten Podcast-Folgen noch so alles kommt. Deswegen gerne auch bei der Podcast-Plattform, wo ihr hört, unseren Podcast abonnieren. Dann kriegt ihr mit, wenn es da eine neue Episode gibt.
Ja, und vielleicht zum Abschluss noch mal eine Zahl. Wir haben jetzt schon viele Zahlen hier präsentiert, aber das ist nun mal das, woran man am besten erkennen kann, wie sich Elektromobilität entwickelt hat. Wobei ich auch eins anekdotisch weiß. Ich habe immer damals schon geguckt, ah, guck mal, da ist ein E-Auto. Und dann hat man eigentlich lange wenn man jetzt unterwegs war auf der Autobahn, dann hat man keins mehr gesehen und dann, ah, schau mal, da drüben ist ein, fährt ein Tesla lang. Mhm. Und hat sich dann auch irgendwann gefreut, wenn man das erste Model 3 oder das erste, den ersten Audi e-tron oder was auch immer entdeckt hat. Und wenn man das heute macht, dann kommt man eigentlich gar nicht mehr hinterher, wenn man alle paar Sekunden irgendwie ein E-Auto sieht und dann sogar eher so exotische Marken. Ich hatte jetzt gestern wieder das Erlebnis, wir haben jetzt gerade einen Leap Motor, also auch wieder ein chinesisches Auto, im Test und ich war mit dem unterwegs, komme an der Ampel an, da kommt mir gerade ein anderer Leap Motor entgegen und ein weiterer steht an der Ampel. Also plötzlich sind dann selbst solche, die vor kurzem noch komplett unbekannten Marken, schießen dann plötzlich wie Pilze aus dem Boden.
Ja.
Und das liegt halt auch daran, wir haben inzwischen über 2 Millionen batterieelektrische Autos in Deutschland auf den Straßen, also im Bestand, bei rund, was haben wir, 44 Millionen Pkw gibt es in Summe, ist natürlich auch noch ein kleiner Anteil, aber diese 2 Millionen Autos, die sieht man halt. Also wir sind so bei rund 5% heute angekommen. Es wird noch ein langer Weg sein, bis dieser Anteil stärker steigt. Und natürlich ist das auch regional extrem unterschiedlich. Im Stuttgarter Raum ist er sicherlich deutlich größer, zeigen ja auch die Zahlen, mhm, als vielleicht in Ostdeutschland und in anderen Regionen. Aber trotzdem sind es immer so das, was man halt auch im Alltag, man sieht es halt wirklich, wie sich das ganze Thema in den letzten 10 Jahren entwickelt hat.
Ja, und eine ähnliche Dynamik werden wir natürlich auch in den nächsten 10 Jahren sehen, mindestens so sehr. Ich schätze mal, die nächste Million wird nicht nochmal 5 Jahre dauern, sondern eher schneller gehen. Und da bin ich auf jeden Fall extrem gespannt, wie das einfach weitergeht jetzt.
Genau, ja, wir werden das ganze Thema natürlich weiterhin so verfolgen. Es bleibt auf jeden Fall super spannend, auch für uns. Es geht uns das Material nicht aus. Und ja, ich bin da wirklich sehr gespannt, wie die nächsten Jahre sich so entwickeln. Ja, dann freuen wir uns, dass ihr wieder hier dabei wart beim Elektroautomobil-Podcast. Wenn ihr die neue Ausgabe noch nicht in euren Händen gehalten habt, dann holt das gerne nach. Da könnt ihr nochmal viele weitere Fakten nachlesen, die wir hier gerade vorgetragen haben, mit vielen, vielen weiteren spannenden Side-Facts und ja, nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, was sich alles getan hat. Wir haben zusätzlich noch viel weitere Themen vorbereitet. Ich hatte das anfangs ja schon erwähnt. Also es lohnt sich, da zum Kiosk zu gehen und sich die Ausgabe zu kaufen oder sich das E-Paper zu klicken. Und dann freuen wir uns, wenn ihr in der nächsten Episode wieder dabei seid. Bis dann und auf Wiederhören.
Ciao.